your engine.
Zwei Themen stehen im Mittelpunkt von der neuen Episode von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Natürlich die Vorschau auf den großen Preis der Formel 1 von Brasilien. Dort kann an diesem Wochenende bereits eine endgültige Vorentscheidung im Kampf um die Weltmeisterschaft fallen. Inga Stracke, die Formel 1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, und ich, Norbert Okenga, nehmen euch nachher mit ins Fahrerlager von Interlagos, also von der Rennstrecke zwischen den beiden Seen vor den Toren von Sao Paulo. Davor allerdings geht's noch ein letztes Mal in die Wüste von Abu Dhabi. Dort hat sich am gestrigen Donnerstag die Desert Challenge entschieden. Und wir haben in diesem Pitcast auch die Stimmen der wichtigsten deutschsprachigen Teilnehmer für euch. Annette Fischer berichtet noch einmal von der vierten Etappe, also dem Tag vor ihrer Zielankunft bei der Abu Dhabi Desert Challenge. Erneut ist die gebürtige Königswusterhausenerin spät ins Ziel gekommen, ist allerdings mittlerweile in der Rallye so richtig angekommen und fühlt sich, wie ihr hört, richtig heimisch.
Wir hatten heute einen richtig coolen Tag. Wir haben super coole Dünen erlebt, also schon richtig schöne Dünen erlebt. Und zwar haben die sich so, wie soll ich das beschreiben, aufgestapelt, waren mega hoch. Und wenn man von oben runtergefahren ist, waren unten immer so Täler, flache Täler. Und in denen konnte man richtig Gas geben. Also da sind wir auch so um unsere 130, wie unser Maximum Speed ist, gefahren. Es war relativ schnell heute. Und wir hatten richtig, richtig viel Spaß. Ich habe so meinen Rhythmus so langsam wieder zurückgefunden. Das ist mir nicht so ganz einfach gefallen. Nach dem Crash habe ich gestern das ja mal richtig ruhig angehen lassen. Das war auch, denke ich, ganz gut so. Heute bin ich so wieder auf meiner Pace und wir haben heute den dritten Platz in unserer T3-Kategorie gemacht. Und ich hoffe mal, dass morgen einfach ein guter Tag für uns wird und dass wir gut ins Ziel fahren.
In ihrer Side-by-Side-Wertung steht Christina Guitérrez aus Madrid mit François Cazalet in einem Overdrive OT3 als neue T3-Weltmeister fest, nachdem Guitérrez heute die Rallye auf der zweiten Position hinter Saleh Al-Saif aus Saudi-Arabien beendet hat. Das reicht für die gelernte Zahnärztin aus der OT3-Mannschaft, die T3-Klasse zu gewinnen. In der T4-Kategorie setzen sich Austin Jones mit seinem brasilianischen Beifahrer Gustavo Gugelmin durch. In ihrem Can-Am Maverick aus dem South Racing Team von Scott Abraham gewinnen sie nicht nur die Klasse, sondern werden in der Gesamtwertung kombiniert aus Autos und Side-by-Side sogar Sechste. Bei den Autos ist mal zumindest die Titelentscheidung, die endgültige, im Weltcup noch einmal vertagt worden auf Ha'il, auf das Finale in Saudi-Arabien in 4 Wochen. Trotzdem hat Nasser Al-Attiyah mit Mathieu Boimel alle Trümpfe in der Hand. Al-Attiyah und Boimel gewinnen in ihrem Toyota Hilux mit einem Vorsprung von 21 Minuten und 12 Sekunden vor Lucio Alvarez, ebenfalls in einem Hilux Overdrive, und Dennis Krotov mit Konstantin Ziltschow in einem Mini John Cooper Works Buggy. Beim ersten Einsatz übrigens von Krotov mit dem Hecktriebler von X-Rage statt dem bisher gefahrenen Allradler. Al-Attiyah geht damit als souveräner Spitzenreiter zur Rallye nach Saudi-Arabien. Aber rein rechnerisch könnte er noch abgefangen werden von seinen Verfolgern Krotov und auch von Alvarez. Kuba Przegonski und Timo Gottschalk sind ebenfalls ins Ziel gekommen, allerdings nicht unter den ersten 10 wegen der technischen Probleme am Vortage.
Ja, im Ziel Abu Dhabi Desert Challenge 2021. Grundfazit, viele Testkilometer in den Dünen absolviert, viel gelernt, Speed um einiges verbessert im Sand. Wertvolle Testkilometer, wertvolle Informationen gesammelt für die Dakar. Natürlich bitterer Beigeschmack, unser technischer Defekt von gestern. Dadurch unser zweiter Platz im Gesamt natürlich hinüber. Sehr, sehr schade. Ärgert uns etwas, aber wir schauen jetzt, dass in Zukunft sowas nicht mehr passiert. Und jetzt schauen wir auf die Heil-Rallye in 3-4 Wochen als letzte Vorbereitung für die Dakar.
In der Motorradwertung wird der Zweikampf um den Sieg zwischen Matthias Wallgner aus Österreich und Daniel Sanders aus Australien zu einem wahren Krimi. Matthias Wallgner schildert in mitreißender Form, wie die letzte Etappe sich noch einmal zu einem Thriller entwickelt hat.
Aber ich muss echt sagen, so gut wie es den ganzen Tag ausgeschaut hat, so knapp ist es halt wirklich nur mehr geworden. Und zwar sagt ja das Rallye-Reglement, dass unsere Motorräder Spritreichweite für 250 Kilometer haben müssen. Und die heutige Etappen, glaube ich, waren 216,8 Kilometer. Inklusive der Verbindungsetappen in der Früh, die, glaube ich, 34 Kilometer war das dann eine Etappenlänge von 250 oder 251 Kilometer in etwa. Und ja, das ist jetzt ein bisschen eine Grauzone, ob die Etappen so zu lang gewesen ist, ohne Refueling oder nicht. Aber ja, nichtsdestotrotz bin ich super motiviert in der Früh in den Start gegangen. Wie ich das Roadbook erhalten habe, hat es mir zwar nicht so gut in die Karten gespielt, weil ich gesehen habe anhand vom Roadbook, dass wir relativ viel Wüste fahren, relativ viel Off-Piste-Sachen sind. Und da man halt natürlich viel Zeit verliert, wenn man die Pisten aufmachen muss oder von vorn startet. Ich bin als Zweiter gestartet und habe mir schon gedacht, okay, die knapp 4 Minuten, was ich Vorsprung habe vor dem Sanders, der was als Vierter gestartet wird, wird schwierig zum Verteidigen. Aber ja, nichtsdestotrotz war die Rallye bis dahin richtig, richtig gut für mich. Und mir war halt wichtig, dass ich heute auch nochmal alles gebe, aber natürlich nichts Wahnsinniges mache, so kurz vor der Dakar beim letzten Rennen. Ja, ich habe mich dann echt super wohl gefühlt, super gut gefühlt, habe vom Beveren bei Kilometer 70 in etwa eingeholt und habe dann schon gewusst, dass die Pace, die Geschwindigkeit, was wir fahren, nicht leicht wird für die Hintern, dass viel Zeit gut machen, und habe dann einfach versucht, so lange wie es irgendwie gegangen ist, zu pushen, mich zu motivieren und einfach echt, ja, so schnell vor, wie es gerade irgendwie geht, echt alles aus mir rausgeholt. Wir sind dann teilweise auf die alten Spuren von den Tagen davor gefahren und dann wieder weg von den Spuren. Jetzt war es immer richtig schwierig, auch zum Navigieren, weil man nie gewusst hat, wie lange kann man auf diese Spuren draufbleiben, die was natürlich schneller sind und gut sichtbar, und wann muss man die Spuren wieder verlassen, damit man vom Cup nicht zu weit wegkommt und dann den nächsten Waypoint erwischt. Und hab da echt einen super guten Mix gefunden, einen super guten Rhythmus, bin vom Gefühl echt mega, mega schnell gewesen. Ich hab dann versucht, die ganzen Wöhner, was da in der Wüste sind, doppelt und dreifach zu springen, um irgendwie ein paar Sekunden noch gut zu machen. Hab dann bei Kilometer 90, 95 herum einen Sturz gehabt, nichts tragisch, aber mir das Vorderradl einknickt oder weggerutscht in dem Sound. Der Airbag ist aufgegangen. Hat natürlich auch, ja, sein Nötiges dazu beigetragen, dass, sag ich mal, alles glimpflich ausgegangen ist, weil so ein 70er, 80er habe ich sicher drauf gehabt. Und ich habe dann einfach versucht, gemeinsam mit Van Beveren zu pushen, was gerade irgendwie geht, bis ich gemerkt habe bei Kilometer 160, dass mein hinterer Sprit, also der hintere Tank, schon komplett leer ist. Ich habe dann auf vorn umgeschalten und vorn sehe ich dann immer, wie viel Benzin das ich noch bei mir habe, und habe dann echt schon gemerkt, es wird richtig, richtig, richtig knapp. Und habe dann Van Beveren vorfahren lassen, um einfach unnötige Bremsmanöver über die ganzen Kuppen zu vermeiden. Habe dann versucht, einfach sehr, sehr ökonomisch, aber trotzdem aber schnell durch die Wüste zu fahren und halt nur auf ihm geschaut und ihm als Referenz genommen, wie es hinter der Wüste oder hinter der Düne weitergeht, um das Motorradl halt, ja, möglichst gut laufen zu lassen, die Gänge immer recht früh nachgeschalten. Jeder kennt das vom Autofahren, wenn man ja, bei 2.000, 3.000 Umdrehungen schon einen Gang reintut, um irgendwie Sprit zu sparen. Und ja, es hat dann ganz gut funktioniert. Ich habe 3 oder 4 Mal stehen bleiben müssen und habe das Motorrad dann auf eine Seite gelegt, weil mir die Benzinpumpen links haben und aber 2 Tanks, damit also dann von der rechten Tankseite alles auf die linke umrinnt, um so einfach die restlichen Tröpflein oder den restlichen Liter, der was irgendwo noch im Tank drinnen versteckt war, zu verwerten, herzunehmen, und bin dann ja, sage ich mal, ins Ziel eingerollt und freue mich jetzt natürlich extrem, dass das alles so gut passt hat, und man sieht echt immer wieder, wie schnell das in unserem Sport gehen kann. Ich habe bis heute in der Früh 2000 perfekte Kilometer fast gehabt, wo ich wirklich jeden Tag super, super happy war, gepusht habe. Und dann ist wirklich so, dass man ja 20 Kilometer vom Ziel nicht weiß, ob man überhaupt ins Ziel kommt und die ganze Rallye dann futsch ist. Aber schlussendlich ist es ausgegangen. Ich freue mich jetzt extrem, dass ich das letzte Rennen vor der Dakar noch gewinnen habe können. Meine gute Form sich auch in einem Ergebnis wieder bestätigt hat. War mein Motorrad super happy. Und ja, ich freue mich jetzt auf daheim, auf Österreich. Bleibe jetzt noch 2 Tage in Dubai. Wir dann beim gleichen Motorrad noch was probieren und testen und schauen halt dann, dass wir bestmöglichst vorbereitet sind für die Rallye Dakar, was dann im Jänner stattfindet. Und ja, bin extrem happy, dass heuer das ganze Jahr so gut gegangen ist, dass ich verletzungsfrei bin, dass ich bei jedem Rennen gezeigt habe, mit mir ist zu rechnen. Ich gehöre sicherlich, glaube ich, zu dir wieder dazu, die was für Dakar-Podium in Frage kommen.
Und das war nur die halbe Wahrheit. Schließlich ist die Entscheidung zugunsten von Matthias Wallgner, auch den Sieg einheimsen zu können, nur deswegen gefallen, weil Daniel Sanders und Joaquim Rodriguez sich fair navigiert haben auf den letzten Kilometern. Wallgner hat es ja gesagt, es gab jede Menge Spuren von einem der früheren Tage in genau dieser Region, in der oder an der Oase Liwa. Und als Wallgner bereits in seinem unfreiwilligen Sparmodus unterwegs gewesen ist, da sind Sanders und Joaquim Rodriguez schon an ihm vorbeigeprescht. Dann allerdings sind die beiden viel zu lange auf einer dieser alten Spuren geblieben und deswegen vom richtigen Wege abgekommen, sodass Wallgner, der richtig navigiert, sich richtig orientiert hat, auf den allerletzten Drücker wieder an den beiden vorbei ist und so noch den Sieg hat sicherstellen können. Ein Finale Furioso in der Motorradwertung, das noch einmal auf wenigen Kilometern all das komprimiert, was die Desert Challenge in den letzten Tagen so einzigartig gemacht hat. Damit nun aber rüber zur Formel 1 nach Interlagos. Es gibt ja bereits viel zu erzählen vor diesem Rennen. Ihr habt es sicher alle mitbekommen, Teile der Luftfracht von Mexiko nach Brasilien sind verschollen bzw. sind deutlich zu spät erst eingetroffen. Das ist natürlich ein großes Thema im Fahrerlager von Sao Paulo und auch ein großes Thema in unserer Expertenrunde in der Vorschau auf Interlagos. Inga Stracke, die Formel 1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, und ich, Norbert Okenga, bringen euch jetzt auf den letzten Stand der Dinge sowohl was die Materialversorgung als auch die Favoritenlage vorm großen Preis von Brasilien angeht. Viel Spaß mit unserem großen Exklusivtalk zum Thema Interlagos. Und damit kommen wir zum Thema Formel 1. Inga Stracke steht parat als unsere Formel 1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk mit allem Wissenswerten rund um den großen Preis von Sao Paulo. Ein Rennen, das schon mit einem Rennen vor dem Rennen begonnen hat, Inga. Denn kurioserweise musste die ganze Luftfracht von Mexiko via Miami nach Sao Paulo gebracht werden. Und das hat alles andere als optimal geklappt. 2 oder 3 Flieger sind hängen geblieben in Miami. Die genauen Gründe weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, ich habe gestern aus einem anderen Anlass für eine Geschichte in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit jemandem von Williams in Sao Paulo direkt telefoniert. Da war man mäßig begeistert über die ganzen Folgen von dieser Verzögerung bei der Anlieferung des Materials, weil nämlich Williams noch relativ harmlos betroffen gewesen ist. Ich glaube, Ferrari und McLaren waren diejenigen, die es am ärgsten gebeutelt hat, wo die wenigsten Container für die Boxenausstattung da gewesen sind. Auch Teile von Rennautos sind nicht da gewesen, Ersatzteile. Die mussten tatsächlich Nachtschichten einlegen, um heute fürs freie Training, das nachher stattfinden wird, die Autos fertig zu haben und die ganzen Boxen eingerichtet zu haben. Es gibt ja normalerweise diesen Curfew, wie es auf Englisch heißt, also quasi einen Zapfenstreich oder eine Sperrstunde. Abends um 22 Uhr muss der Hammer fallen, damit man die Mechaniker entlässt. Länger darf nicht geschraubt und gearbeitet werden. Und dieser Curfew, der englische Fachbegriff, der ist hochoffiziell seitens der Rennleitung aufgehoben worden, damit die ganzen Teams ihre Arbeit fertig kriegen bis zum heutigen freien Training, nachdem diese Container dann endlich mal aufgetaucht sind in Interlagos. Weißt du, was da los war und warum der ganze Driss nicht gekommen ist?
Also meiner Information nach war schlechtes Wetter in Mexiko einer der Auslöser. Es gab aber offenbar auch technische Probleme bei einem Flugzeug. Jedenfalls war ganz starker Nebel. Und Dienstag früh war der Flughafen komplett gesperrt in Mexiko. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wie sie dann über Miami gekommen sind, ich weiß es nicht. Aber das Interessante ist ja, ich war gestern Nachmittag unserer Zeit, 16.15 Uhr, in einer kleinen Medienrunde mit Günther Steiner. Und da waren vor allem seine Motoren noch nicht da, hat er gesagt. Und das ist das Interessante, die Toolbox, also quasi alle Werkzeuge. Und er sagte, selbst wenn wir die alles hätten, aber unsere Werkzeuge brauchen wir, ohne die können wir nicht arbeiten. Es ist ja nicht so, dass ein Formel-1-Team dann einfach mal in den nächsten Baumarkt marschiert und sich da ein paar Schraubenzieher holt. Der hat ja, das ist ja wie bei den Sterneköchen, hat jeder sein hochtechnisches und richtig gutes Werkzeug. Ich weiß, dass mein Bruder ist in der Marketingabteilung eines großen deutschen Werkzeugherstellers. Und er sagt, die haben da tatsächlich, das ist zum Teil personalisiert und jeder hat seine eigene Art, mit bestimmten Werkzeug zu arbeiten. Also das ist natürlich dann richtig bitter. Und vor allen Dingen noch bitterer ist es für alle, weil heute das letzte Sprint ist, beziehungsweise heute schon die Quali ist, weil morgen Sprint ist. Und zwar das letzte Sprintrennen in diesem Jahr. Und damit haben die natürlich noch weniger Vorbereitungszeit. Normalerweise würde man sagen, ja, zwei Trainings am Freitag. Naja, wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet, die Mechaniker, die Fahrer konnten schlafen. Aber jetzt ist ja eh nur Training. Aber nein, heute Abend 20 Uhr unserer Zeit geht's ja schon um ja, die Pole Position fürs Sprintrennen.
Und das passt natürlich genau, fällt ungünstigerweise genau in so einen Triple-Header hinein, also drei Rennen binnen dreier Wochen, wo die ganze Belegschaft, wo die Mechaniker ohnehin schon im Anschlag sind. Wir haben das ja schon diverse Male thematisiert, dass sogar schon diese Double-Header, zwei Rennen innerhalb von 14 Tagen, dass die Mechaniker auf dem Zahnfleisch gehen lassen und schlauchen bis an die Erschöpfungsgrenze. Dieser Triple-Header, den es jetzt gerade gibt, mit Mexiko letzte Woche, Sao Paulo jetzt, Katar nächste Woche, der geht allen sowieso schon ziemlich auf die Leber. Und dann auch noch diese Geschichte, dass sie da jetzt eine Nachtschicht einlegen müssen. Das, glaube ich, wird losgelöst von den Logistikproblemen, dass der Krempel nicht gekommen ist und warum das so ist, wird das, glaube ich, ziemliche Diskussionen über die Gestaltung des Kalenders auch für die Zukunft aufweisen oder aufwerfen. Weil, wie gesagt, die Mechaniker müssen da tatsächlich jetzt in dem Falle Übermenschliches leisten.
Ja, und denke ich, gehört Ihnen auch mal ein großer Applaus. Ich hoffe, dass es da irgendwie, keine Ahnung, einen Bonus oder zumindest am Sonntagabend ein paar Caipirinhas mehr geben wird. In früheren Zeiten war das auch so, aber da hat es keine Tripleheader gegeben. Und Sebastian Vettel ist ja auch ganz klar, der sagt, werden immer mehr und mehr Rennen und das ist eigentlich gar nicht im Sinne des Ganzen. Aber er sagt eben auch, man sollte sich mal da überlegen, wie das dann ist, wenn man eben, wie gesagt, drei Rennen in Folge hat. Mehr Rennen in noch kürzerer Zeit ist hart für alle. Er sagt selber, wir Fahrer haben ja da noch Glück, aber die Mechaniker, denen geht es richtig an die Substanz. Und so Vettel verschieden, und das kann ich bestätigen, jedes Team hat andere Ansätze, wie sie das ganze Shipping und das Setup machen. Und das Interessante ist ja, das hat auch Günther Steiner uns gestern gesagt, ich kann das auch bestätigen, eine Freundin von mir hat tatsächlich jahrelang genau diese Sachen, diese ganze Logistik, aber nur für die Hospitality eines Teams geregelt. Und da sind wir beim Thema. Die Hospitality und das Garagensetup, also diese wunderschönen Paneelen, die da hinten dran dann mit den Logos versehen sind, das, was sie im Hintergrund, wenn die Fahrer interviewt werden, sehen. Und natürlich eben die Hospitality, wo das Team Frühstück, Mittag, Abend in der Regel an einem Rennwochenende zu sich nimmt. Das wird mit Seefracht verschickt. Und da haben die Teams zum Teil 3, 4 oder gar 5 Sets von diesen Dingern, identisch. Und man muss sich das mal, wenn man sich die Weltkarte vorstellt, man muss sich vorstellen, wenn man da so Pins oder so, blinkende Lämpchen macht, also da fährt jetzt quasi von Kanada nach, oder wo auch immer das Rennen ist, fährt das von Melbourne nach Kanada, fährt die eine Geschichte. Gleichzeitig startet die andere Geschichte schon, was haben wir als zweites Rennen, nach Bahrain zum Beispiel, jetzt mal an dem alten Kalender angesetzt. Der dritte Container mit dem identischen Set startet schon in Richtung Austin zum Beispiel. Also die fahren da munter gleichzeitig durch die Welt und die Sachen waren da. Also essen konnten sie, nur halt nicht arbeiten.
Weil nämlich diese Werkzeuge, die Rennautos auch, weil die eben geflogen werden müssen, weil da immer neue Teile dabei sind. Bei den Rennautos zum Beispiel Entwicklungsteile, sodass man da nicht einfach sagen kann, wir stecken einen Satz auf den Seewege nach Bahrain, einen Satz auf den Seewege nach Kanada, einen Satz auf den Seeweg durch den Suezkanal und so weiter, sondern weil man da von Rennen zu Rennen aktuell reagieren muss. Und deswegen dieser Teil der Ausrüstung und auch die Werkzeuge, die ja tatsächlich auch einem ständigen Entwicklungsprozess unterworfen sind, auch die Werkzeuge halt weiter oder aktuell verschickt werden müssen von Rennen zu Rennen.
Ganz genau. Und hier kommen wir zu einem interessanten Punkt. In den letzten 2 bis 3 Jahren hat sich der Faktor Frachtkosten der Formel 1 Teams verzehn beziehungsweise verzwölffacht. Ja, zum einen reden wir über Budget Cap und überall wird gespart. Die Formel 1 sagt jetzt, nächstes Jahr fahren wir ein bisschen weniger Reifen. Zum anderen, und du hast vorhin den Suezkanal angesprochen, dass da mal was eine Weile hängen bleiben kann, haben wir auch dieses Jahr erlebt. Also alles nicht so ganz lustig. Aber hier ein McLaren-Einsatzleiter Andreas Steller hat sogar gesagt, dass bei Ihnen die Fracht um 25% gestiegen ist an Kosten. Also das, und dann gibt es aber auch immer noch weniger Frachtkapazitäten. Auch das, da spielt natürlich dieses globale Lieferkettenproblem eine große Rolle, die Supply Chain. Meiner Information nach gibt es wohl immer noch Probleme, weil es noch keine Cargo-Plätze gibt für die Formel-1-Autos nach dem Finale und nach dem Test, der da noch angehängt wird, wieder zurück nach Europa zu fliegen.
Das heißt, die bleiben alle im Nahen Osten.
Ja, aber die sind ja dann, also ich meine, die kommen ja dann eh mehr oder weniger in Museen oder zumindest die Teile werden sie verwenden. Vielleicht sagt man sich da auch, also die Teams nicht, die wollen natürlich ihre Sachen so schnell wie möglich zurück, weil ja jedes Auto irgendwo schon Sachen drin hat, auch wenn die vielleicht nicht offensichtlich sichtbar sind, die fürs nächste Jahr sind. Aber keiner wird sein Auto da mal eben im Nahen Osten stehen lassen und sagen, ach ja, können wir gleich zum Saisonstart nächstes Jahr ein paar Sachen rüberschicken. Das geht ja nicht. Das muss schon mal erstmal alles heim. Und da wird auch alles auseinandergenommen. Und die fangen ja im Prinzip, die arbeiten ja jetzt schon am nächstjährigen Auto. Also, ja. Aber nichtsdestotrotz, Thema Logistik ist ein riesengroßes Thema. Und ja, so ein Triple Header, also das war ja jetzt nur in Anführungszeichen von Mexiko nach Sao Paulo. So, gut, zum Fahren ist die Strecke schon ganz schön weit, aber man hätte es vielleicht fahren können, ja, wenn nicht in einer Woche das nächste Rennen gewesen wäre. Aber von Brasilien nach Katar kannst du auf gar keinen Fall fahren.
Nee, da kannst du bestenfalls schwimmen und selbst das ist mühsam. Aber auch der Weg von Mexiko nach Sao Paulo, wie ich gestern von meinem Anruf da bei Williams erfahren habe, ist doch deutlich weiter, als man glaubt. Flugzeit 9 Stunden.
Oh,
echt? Ja, eben, da habe ich auch geguckt, als er mir das sagte am Telefon. 9 Stunden fliegst du von Mexiko-Stadt nach
Sao Paulo. Das ist aber nicht nonstop, oder? Ist das nonstop?
Ach, scheinbar. Also ich habe es dann nicht so genau hinterfragt, weil wir ein anderes Thema hatten, aber an die Reisezeit von 9 Stunden hat mich auch überrascht.
Okay, muss ich zugeben, mich auch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, nee, aber nee. Ja, natürlich, das ist so, wie wenn einer von, wie wenn der Amerikaner sagt, von Hamburg nach Oberstdorf bist du auch von ganz Norden bis ganz Süden in Deutschland, bist du doch schnell mal eben, auch das sind mit dem normalen Auto ja schon 9 bis 10 Stunden.
Ja, ja.
mit dem Truck dann in dem Fall auch länger.
Ja, die
Wow.
Logistik ist, also hier fällt mir jetzt gerade ein, off-topic, Thema verfehlt, wie es im Aufsatz heißen würde bei deiner Tochter. Wir waren irgendwann mal in Road Atlanta beim Petit Le Mans und saßen abends mit Earl Bamber zusammen, dem Porsche baldigen Cadillac-Werksfahrer, der ein eigenes Team auch unterhält, und der überlegte da im kommenden Jahr irgendwie, ich glaube, Petit Le Mans und ein 8-Stunden-Rennen in Indianapolis mit dem eigenen Auto zu bestreiten. Und ich sagte dann, er war noch nie in Indianapolis, ich müsste da schon mal gewesen sein. Wie weit ist denn das von hier, von Atlanta nach Indianapolis zu fahren mit dem Truck? Und weil er halt abschätzen wollte, ob er das in einer Woche schafft, das Auto von Atlanta nach Indy zu kriegen. Natürlich konnte ich sagen, ich habe noch nie mit einem LKW diese Distanz in Angriff genommen, aber es könnte knapp werden. Und in der Tat, du schaffst es also nicht, innerhalb von so kurzer Zeit von Atlanta nach Indy zu kommen und da aufzubauen und fertig zu sein fürs Wochenende. Also diese Distanzen, die man da in Amerika, Nord- wie Südamerika, zurücklegt und dann noch mit einrechnen muss, dass du ja auch nicht nur den Scheiß da abladen musst, sondern ja auch alles vorbereiten musst. Das ist
Naja.
schon ein anderer Schnack als hier bei uns in Europa.
Ja, gut. Und die Trucks sind ja da drüben auch jetzt, auch wenn die Straßen alle sehr breit und gut sind, aber sind ja auch jetzt eingebremst. Und dann werden die ja auch wie bei uns Pausenzeiten einhalten müssen. Also
Ja.
ja. Ja, nicht einfach, nicht einfach. Aber ja, ich denke, die müssen sich das überlegen. Entweder, ich dachte auch immer, ich dachte echt, dass die, dass das, aber das war Bernie, das waren vielleicht Bernies Flieger, dass die Formel 1 eigene Flieger hat und überhaupt kein Problem hat, die Sachen durch die Gegend zu fliegen.
Ja, das habe ich nämlich auch gewundert. Normalerweise gibt es da eine eigene Frachtfirma von der FOM. Gab es
Ja,
zumindest mal.
28 Euro pro Kilo haben die vor 10 Jahren mal gecharged, als ich relativ viel Radiotechnik, das ist noch länger her, 15 Jahre her, als ich relativ viel Radiotechnik um die Welt schippern musste zu den Rennen, dachte ich mir, ach, vielleicht könnte ich das mal anstatt selber im Gepäck mitzunehmen. Aber nee, 28 Euro pro Kilo, da wird es richtig schnell richtig teuer.
Sind denn eigentlich von dieser Malaise auch die beiden WM-Anwärterteams, also Red Bull und Mercedes, betroffen, oder lehnen die sich zurück und können sich angucken, wie die anderen sich abstrudeln?
Also im Prinzip war jeder irgendwie ein bisschen betroffen. Und die Motoren, das war für alle gleich, die waren offenbar alle in einem Flieger, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Also die Motoren haben sie alle verspätet bekommen. Denn der Lewis, ich habe gestern tatsächlich mal versucht, durch die ganzen Pressekonferenzpaarungen durchzuhören. Und der Lewis sagte auch, ja, ich glaube, unsere Motoren sind noch nicht da, also wir müssen alle warten. Und man hat ja auch dann gesagt, aus Sachen Chancengleichheit, dass man einige Sachen dann auch nicht den einen freigibt und den anderen nicht, weil sonst ist ja unfair.
Also auch da muss Nachtschicht gemacht werden, und auch da ist die Vorbereitung in Mitleidenschaft gezogen. Was sagen die Herren in den Weltmeisterteams über ihre jeweiligen Favoritenrollen? Lewis Hamilton steht ja jetzt doch schon massiv unter Druck. Es kann theoretisch an diesem Wochenende soweit sein, wenn Max Verstappen wieder deutlich vor ihm ins Ziel kommt, dass ab sofort Max Verstappen bei jedem dann noch verbleibenden Rennen im Nahen Osten jeweils zweite Plätze hinter Lewis Hamilton reichen würden, um Weltmeister zu werden. Dann müsste er bei einem guten Ausgang in Sao Paulo, vorausgesetzt, ich glaube, sein Vorsprung muss von 19 auf 24 Zähler ansteigen, dann ist er in der komfortablen Lage, quasi Lewis Hamilton einfach nur noch hinterherzufahren für den Rest des Jahres.
Also bei der Mathe steige ich aus. Wahrscheinlichkeitsrechnung war nicht mein Ding in der Schule. Aber Lewis Hamilton auf die Frage, ob denn die Wüstenrennen für ihn Must-Wins wären, also Rennen, die er gewinnen müsse, hat er nur gegrinst und gesagt, jedes Rennen ist ein Must-Win. Und deswegen war er wahrscheinlich auch tatsächlich nach Mexiko so sichtbar und hörbar enttäuscht, weil er gedacht hat, oh, das hätten wir jetzt unerwarteterweise gewinnen können, weil ja eigentlich auch keiner damit gerechnet hatte, dass Mercedes Mexiko gewinnt, weil es ja
Ja.
immer als Red Bull-Strecke galt. Aber ja, also eigentlich können sie zufrieden sein, aber jetzt hat er Must-Wins und das will er jetzt auch so angehen. Wobei wir ja gesagt haben, Sao Paulo ist ungefähr die gleiche Höhe von der Art und Weise her wie der Red Bull Ring und das ist noch ein Rennen, das den Bullen eigentlich so vom Auto und so her liegen könnte.
Ja, da ist jetzt ja mal die Frage, was war denn jetzt die tatsächliche Ursache für die Überlegenheit von Red Bull in der Höhe von Mexiko, wenn wir das ein bisschen runterbrechen. Wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, wie hoch ist Interlagos, 800 Meter oder irgendwie sowas? Zumindest ja, auch deutsch. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber zumindest auch in der Höhenlage, die man bei Turbomotoren durchaus merken kann. Das haben wir ja thematisiert. Die Frage ist jetzt, stimmt die Theorie des Turboladers, die Timo Rumpfkeil im YouTube Pitwalk TV Experten-Talk hatte, dass das eine Überlegenheit ist? Stimmt Timos Theorie von der Abstimmung der Autos, dass der Red Bull über die Curbs besser gekommen ist und weniger gesprungen und nachvibriert hat als der Mercedes? Oder stimmt meine Theorie von unserem letzten Podcast, dass die Aerodynamik des Red Bull in der weniger dichten Luft, in der dünnen Luft besser funktioniert hat als jene des Mercedes? Das ist ja mal die Kardinalfrage. Also wenn Timos Theorie in Sachen Unebenheiten, in Sachen Nachspringen vom Fahrwerk her stimmt oder von der Aero her stimmt, dann ist natürlich auf dieser Buckelpiste von Sao Paulo der Red Bull eindeutig im Vorteil. Denn in Sao Paulo ist ja schon die Strecke so uneben, wie sonst dann auf anderen Rennstrecken die Curbs uneben sind.
Ich denke, es ist tatsächlich eine Kombination aus all diesen Sachen, die du genannt hast. Bei der Qualifikation war das Erfolgsgeheimnis in Mexiko für Mercedes die Reifentemperatur. Da haben sie einfach das Arbeitsfenster optimal getroffen. Auf der anderen Seite ist aber das Thema Abtrieb, glaube ich, wirklich das Thema. Und da ist halt einfach wirklich genau, wie du auch gesagt hast, der Vorteil bei Red Bull beim Auto. Wenn nämlich maximale Flügel notwendig sind, dann ist der Vorteil bei Red Bull. Und Mercedes muss, um diesen Abtrieb zu generieren, einfach ein steifes, tiefes Setup fahren, weil sonst die Aero nicht so richtig zur Wirkung kommt. Und das ist dann natürlich, genau wie du sagst, auf der Buckelpiste Sao Paulo tricky, würde ich jetzt mal sagen.
Sao Paulo wird ja alle Jubeljahre mal neu asphaltiert. Aber die Grundcharakteristik, das ist dort Bodenwellen, Ralf Schumacher nannte das sogar mal etwas übertrieben, Schlaglöcher, ganz so schlimm ist es nicht, aber doch sehr viele Bodenwellen und Verwerfungen gibt. Das bleibt der Rennstrecke da doch erhalten zwischen den beiden Serien.
Ja. Vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass die halt leider, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell, ob sie das jetzt ein bisschen abschleifen, aber die haben halt leider viele Jahre lang geglaubt, dass sie einfach mal einen neuen schicken Belag obendrauf setzen. Und der hat natürlich die Bodenwellen verstärkt, weil wenn die Bodenwelle da ist und du da nochmal eine Schicht Asphalt drauf machst, dann wird das ja der Hubbel quasi noch größer. Ne? Also da, ja, und die Strecke an sich ist ja eh schon so eine Berg- und Talbahn mit einer normalerweise grandiosen Atmosphäre da, mit Samba auf den Tribünen und Trommel und ich weiß nicht was alles. Also ich habe da immer Gänsehaut.
Doch, das ist klasse. Also das ist einer der Grand Prix, wo man von der Atmosphäre und auch von dieser Wahnsinnsstadt Sao Paulo übrigens immer sehr gerne hingeht, finde ich.
Ja, es ist nicht so ganz ungefährlich. Also uns hat man, ich glaube, als ich das allererste Mal vor Jahren nach Sao Paulo fuhr, hieß es schon, hat eine Kollegin, die Karin, die da sehr viel für Straßenkinder übrigens gemacht hat, auf Eigeninitiative, hat mir gesagt, du...
Karin Sturm meinst du?
Genau, Karin Sturm. Sagte, wenn du da hingehst, zieh eben keinen Schmuck an. Zieh keine teure Uhr an. Zieh keine Designerklamotten oder Schuhe an. Und verhalte dich halt einfach auch nicht irgendwie dumm. Geh nicht in der Nacht alleine in einem dunklen Viertel an einen Geldautomaten und hebe Geld ab. Macht man ja auch im anderen Gegenden nicht. Da muss ich nicht nach Sao Paulo. Ich habe in Sao Paulo immer eine gute Zeit gehabt. Ich habe halt immer geschaut, dass ich nicht alleine im Auto rumfahre. Ich weiß aber von Kollegen, wo leider auch eben besagte Kollegin mal im Auto saß, die tatsächlich quasi mit vorgehaltener Waffe an einer Ampel zum Anhalten gezwungen wurden, die ausgeraubt werden sollten. Und der Kollege am Steuer war geistesgegenwärtig und hat einfach, obwohl die Ampel rot war, Vollgas gegeben und ist losgefahren und sie sind davon gekommen.
Ja, solche Geschichten gibt es ja viele. Jenson Button ist da mal überfallen worden.
Ja, genau.
Aber also ich habe es bis jetzt auch immer überstanden, trotz aller Fairnisse und aller Risiken da.
Ja, vielleicht haben wir aber auch genügend Calpurnia getrunken und haben sie einfach halt gar nicht mitgekriegt. apropos, Mick Schumacher ist das erste Mal in Sao Paulo und war natürlich vorgestern Abend nach der Ankunft direkt mit seinem Team in einer der berühmten Churrascarias. Das sind die Restaurants, ich liebe das ja, ist herrlich. Das sind die Restaurants, wo du ein kleines rundes Zettelchen hast, eine Seite rot, eine Seite grün. Und wenn du kein Fleisch mehr aufgelegt bekommen möchtest, musst du es auf rot drehen, sonst hast du einen Berg von Fleisch, den du gar nicht essen kannst.
Du weißt hoffentlich, wessen Großvater das Konzept der Churrascaria erfunden hat.
Deiner?
Nein, meiner war es nicht. Ja, Großvater von.
Der hat Tee mit Korn erfunden, oder?
Der Großvater von Augusto Farfus, dem BMW- und Hyundai-Werksfahrer. Da haben wir mal in grauer Vorzeit, ich glaube in der zweiten Ausgabe von Pitwalk, die es jemals gegeben hat, habe ich das mal zum Anlass genommen, mir von Augusto Farfus, damals noch gemeinsam mit BMW-Rennleiter Dr. Theisen, gemeinsam ein Churrascaria-Gericht zubereiten zu lassen. Und da hat er eben erzählt, ich glaube, sein Großvater oder dessen Bruder, einer von den beiden, hat in Curitiba tatsächlich die erste Churrascaria mit diesem Konzept erfunden und dann diese Foro de Chao-Kette, von der du gerade gesprochen hast wahrscheinlich, ja, weil das ist die bekannteste, durch ganz Brasilien exportiert.
Ach, wie cool. Das wusste ich nicht. Augusto kenne ich auch. Aber das ist ja eine coole Story. Ha!
Ja.
Man kann nie wissen.
So, ich glaube, Heft 2 war es. Also wer noch eines haben möchte, da gibt es noch welche von. Könnt ihr noch nachbestellen bei uns.
Coole Story. natürlich werden wir Lewis Hamilton in einem solchen Etablissement nie sehen, denke ich. Außer es gibt tatsächlich einen riesengroßen Gemüseteller. Aber ich weiß nicht, ob allein da drin zu sein. Wer hat mir denn jetzt neulich erzählt? Ach, ja, genau. In unserem YouTube hatten wir die Story von jemandem, der den Hund von Lewis heimlich gefüttert
hat.
Ja,
genau. Timo war das, ja.
Ja. Also Timo hat ihn nicht gefüttert, aber Timo hat uns erzählt, wer ihn gefüttert hat. Also ich glaube, Lewis Hamilton werden wir nicht in einer Churrascaria sehen.
Wahrscheinlich nicht.
Nee. Aber Nikita Mazepin, über den müssen wir reden. Der ist bestimmt in der Churrascaria dabei gewesen und der ist auch mit Sicherheit easy peasy rein und rausgekommen. Aber es gab Schlagzeilen mal wieder über den jungen Russen, leider.
Was hat er jetzt wieder angestellt? Nein, habe ich nicht. Was hat er jetzt wieder angestellt?
Eigentlich hat er gar nichts angestellt. Und inzwischen muss ich echt sagen, ich gehe jetzt bewusst jeden Donnerstag vor dem Rennen nicht nur in die Medienrunde mit Mick und mit Günther Steiner, sondern auch, wenn ich es denn schaffe, in die mit Nikita. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, so rein objektiv, ich finde den Russen, den jungen Russen gar nicht mal, ich finde ihn echt gut. Der redet gut, der spricht ein richtig gutes Englisch, er bemüht sich, er gibt gute Antworten. Klar, dieses eine Video, da vergessen wir es, jeder macht mal Jugendsünden. Also es war so, die sind zum Feiern in Mexiko in den Club gegangen. Ich gehe mal an, dass das alles schon bubbeltechnisch irgendwie geregelt war und die sind ja auch geimpft und die Masken etc. Aber einer seiner Teamleute, einer seiner Ingenieure hatte das letzte Rennen und den haben sie nicht in den Club reingelassen. Also ist Nikita nach vorne gegangen, hat mit dem Türsteher geredet, hat gesagt, kann er bitte reinkommen? Dann wurde er reingelassen und Nikita selbst sagt, die Sache war innerhalb von ein paar Minuten geregelt. Leider hat mal wieder irgendjemand, Fan oder was auch immer, keine Presse, das Ganze fotografiert oder sogar abgefilmt, hat es dann wohl ein bisschen verfremdet, sagen wir es mal, um das reißerisch irgendwie auszuschlachten und gesagt, Nikita Mazepin in Schlägerei verwickelt. Günther Steiner haben wir dazu gefragt und der Günther, knochentrocken wie er ist, hat richtig herzhaft gelacht und hat gesagt, also bei uns in Südtirol ist eine Schlägerei was anderes.
Ja, bei uns in Ostfriesland auch übrigens, da hat er recht.
Bei uns in Bayern auch. Also es ist halt tatsächlich so, und das sagte auch Günther Steiner, Nikita hat jetzt so eine Reputation, so einen Ruf als Bad Boy und nutzen wohl einige der nicht so seriöseren Medienkollegen aus und deswegen finde ich, sollte man den Nikita auch mal selber zu Wort kommen lassen.
Da gab es doch mal dieses schöne Zitat von Berti Vogts, das kann man jetzt vielleicht auch auf den Nikita Mazepin anwenden. Was hat er noch gesagt? Wenn ich über einen See laufe, dann schreibt die Presse am nächsten Tag, nicht mal schwimmen kann der.
Das war mir neu. Also ja, aber passt. Ja, ja, absolut. Ich kenne nur das andere Sprichwort. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Aber das trifft hier, glaube ich, nicht zu.
Nee, aber irgendwie hat der Mazepin jetzt offensichtlich da tatsächlich, das Kind ist im Brunnen und das kriegt er da auch nicht wieder raus. Völlig zu Unrecht. Sieht das auch so? Also der ist nun wahrlich nicht so grauslich, wie er gemacht wird.
Nein, und er ist auch auf der Strecke nicht so der Raudi. Ja, natürlich macht er einiges, aber da gibt es auch andere. Ich meine, auch ein Lance Stroll eckt hier und da an, wo du denkst so, oh, echt, wirklich? Aber auf der anderen Seite zeigt er gute Leistung. Und wir müssen einfach mal sagen, Nikita ist, er kommt aus einem nicht gerade armen Elternhaus und ja, Papa hat auch Anteile am Team und so weiter, aber er ist trotzdem, mal alles da beiseite gestellt, ein junger, sehr junger Mann, ein junger Fahrer, der sein erstes Jahr in der Formel 1 fährt. Und bei vielen sagt man dann immer so, ja komm, lass den mal, guck dir Tsunoda an. Mhm. Also der ist ja nur auch kein Kind von Traurigkeit. Vor allen Dingen, Tsunoda hat ja teilweise Flüche drauf. Und eine Sprache. Ich würde mich nicht wundern, wenn Alpha Tauri da vielleicht mal angefragt hat, dass man bei Tsunoda den Funk einfach mal nicht öffentlich raushaut.
Vor allen Dingen als Japaner. Das ist wundert mich, wo der so ein Vokabular überhaupt aufgeschnappt hat. Das ist völlig... Ja. Völlig untypisch für einen Japaner.
Absolut, ja. Wobei, lost in translation, wer weiß.
Lebe Männer und Männer mit viel Geld und vielen Frauen, da fällt mir Max Verstappen ein. Und zwar nicht wegen Max Verstappen selbst, sondern weil der diese Woche vor Sao Paulo bei seinem nach dem derzeitigen Beziehungsstatus angehenden Schwiegervater gewesen ist, Nelson Piquet. Der, ich weiß gar nicht, wie viele Frauen und wie viele Kinder, aber es kommt einem Harem gleich in Brasilien hat. Und die haben sich da offensichtlich in Nelson Piquets privater Sammlung von alten Rennautos und Rennteilen ausgetauscht über das Leben als solches und das Leben eines Rennfahrers im Besonderen.
Bei seinem eigenen Papa konnte der Max ja gerade nicht sein, weil der Jost, der setzt sich wieder in das Steuer, der trainiert gerade für einen Lauf der niederländischen Rallye-Meisterschaft.
Echt?
Und Max sagt ja. Und Max sagt, mein Papa bereitet sich wirklich, der ist da richtig dabei. Er trainiert und er muss fahren, aber er muss sich halt auch noch dran gewöhnen, dass er einen Beifahrer hat.
Ja, der Beifahrer hat es aber auch nicht leicht, wenn der da Jos Verstappen reinredet. Da kann auch gerne mal der rechte Schwinger, wenn er das Falsche sagt.
Aber weil du sagtest, reiche Männer und schöne Frauen. Ich dachte, du kommst jetzt auf Gerhard Berger zu sprechen.
Was hat der? Der sich schon wieder scheiden lassen?
Da bin ich nicht informiert. Aber das Gerücht oder die Geschichte, die ich gehört habe, wohlgemerkt, ich habe keine Bestätigung dafür, aber der kriegt jetzt offenbar einen Rennfahrer als Schwiegersohn.
Ach so, da weiß ich nichts von.
Ja, offenbar ist nämlich Daniel Ricciardo der neue Boyfriend von Heidi Berger, der Tochter von Gerhard Berger. Aber wie gesagt, ich habe nicht bestätigt, aber ich habe es in mehreren gut informierten Medien gelesen. Nicht beim Zahnarzt.
Ich wollte gerade sagen, Bund, neue Post. Ne? Wo stand das?
Es waren tatsächlich sogenannte Motorsport-Fachwebseiten.
Tatsächlich? Also das höre ich zum ersten Mal. Ich kenne allerdings auch Heidi Berger nicht, muss ich sagen.
Eine sehr hübsche junge Frau. Sehr hübsch.
Ich habe schon genug mit Gerhard Berger zu tun.
Es waren Fotos von ihr bei. Die Mama ist ja auch bildhübsch. Also eine sehr, sehr hübsche, sehr gut attraktive junge Frau.
Also hat Daniel Ricciardo eine gute Wahl getroffen, sagst du?
Also wenn das so ist, ja. Die beiden waren offensichtlich auch in Österreich irgendwie vor einem Grand Prix zusammen. Und wir werden sehen. Daniel Ricciardo war übrigens in der Pressekonferenz gestern erstaunlich gechillt. Normalerweise reißt der Witze und lacht laut und macht, und der war gestern eher ruhig. Vielleicht nagt auch an ihm der Stress der Tripleheader.
Gibt es sportlich irgendwas Besonderes zu erwarten an diesem Wochenende, oder wird das in deiner Sicht mehr oder minder ein Abziehbild dessen, nicht nur an der Spitze, sondern auch in den dahinteren Ligen mit Ferrari, mit McLaren bis hin zur dritten Liga mit Williams und Mick Schumacher und Haas. Ein Abziehbild dessen, was wir in Mexiko gesehen haben.
Puh, also die Strecke hat es ja in sich, ist immer für gute Überraschungen da.
Das Wetter hat es auch in sich da.
Wollte gerade sagen, das Wetter hat es auch in sich. Wir haben ja wirklich Dramen auf diesem Kurs in Interlagos erlebt. Also auch wenn Timo Glock, der für eines der Dramen maßgeblich mitgespielt hat, nicht aktiv fährt. Ich weiß gar nicht, ob der dieses Wochenende Experte ist oder nicht. Aber und es wird natürlich gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Viele lange Linkskurven, Nackenbelastung. Da werden wir gucken, was die Rookies machen, wie es den Rookies da geht. Aber Mick Schumacher hat gelacht auf die Frage. Der hat gesagt, wir trainieren ja unseren Nacken nicht nur einseitig. Es würde ja ganz komisch ausschauen, wenn wir auf der einen Seite einen dicken Hals haben und auf der anderen nicht. Aber trotzdem, der Nacken wird ja nicht nur im Training, sondern auch im Auto trainiert. Also das wird interessant. Wenn es nass ist, dann gibt es ganz schnell Aquaplaning. Auch hier haben wir einige kuriose Situationen gesehen. Und wir haben natürlich auch schwere Unfälle und tragische Unfälle gesehen. Also es ist ein Kurs, der es in sich hat. Und deswegen möchte ich eigentlich gar keine Vorhersage abgeben. Ich weiß. Das ist ein bisschen wischiwaschi, aber ist so. Aber ich weiß, was Max Verstappen gesagt hat, welche Nummer er auf dem Auto haben würde, wenn er nochmal konjunktiv den Titel gewinnen würde oder gewinnen können würde. Was glaubst du?
Bleibt er bei der 33? Was sonst?
Bleibt er bei der 33?
Nein, dann nimmt die 1, ist doch klar. Der nimmt die 1, ist doch klar.
Absolut, hat er gesagt. Und weißt du, was einer seiner Hauptbewegungsgründe ist?
Und zwar?
Es ist gut fürs Merchandising.
Da hat er recht. Es gibt ja diesen einen Max Verstappen-Shop in den Niederlanden, wo ich auch immer noch mal hin wollte, der ja offensichtlich wirklich ein gewaltiges Repertoire haben muss. Bis hin zum Strandhandtuch, was wir auf den Must-Have-Seiten von der Zeitschrift Pitwalk schon mal hatten. Also da müsste man, glaube ich, auch noch mal hin. Vielleicht muss ich mal Jos Verstappen anrufen und mich mit dem da treffen, wenn der mit seiner Rallye fertig ist, um eine Geschichte mit diesem Merchandising-Laden da zu machen. Denn das sieht schon von dem, was ich höre, sehr gewaltig aus.
Geh doch lieber vor der Rallye hin. Wer weiß, was wie der mit seinem Beifahrer umgeht. Oder
ja. Na gut. Also würde ich sagen, Inga, wir lassen den großen Preis auf uns wirken. Wenn man sich einen anschauen sollte in nächster Zeit, dann wahrscheinlich eher den hier als dieses dröge Katar, glaube ich, so wie ich die Strecken einschätze. Also auch Paulo hat es natürlich richtig in sich, wie du sagst. Und ich traue mich sagen, das wird an diesem Wochenende so ausgehen, dass danach für den Rest des Jahres Max Verstappen besagte zweite Plätze hinter Lewis Hamilton reichen werden. Also die Vorentscheidung liegt meines Erachtens in der Luft.
In der Luft sind die Formel-1-Motoren jetzt Gott sei Dank nicht mehr, um das mal aufzunehmen. Übrigens, gute News gibt's aus Jeddah. Die Saudis werden mit der Strecke fertig. Ich habe mir sagen lassen, dass es vielleicht noch nicht ganz so aussehen wird, wie es dann in 2 oder 3 Jahren dort ausschaut. Aber die Strecke wird fertig und das Rennen kann natürlich stattfinden. Und ich bin gespannt. Ich freue mich auf ein spannendes Wochenende und ich habe gleich schon ein Thema, was ich gerne mit unseren Experten im YouTube nächste Woche besprechen möchte. Da geht es nämlich um Valtteri Bottas und tiefe Einblicke in Emotionen und Psyche.
Stimmt, der hat sich ein bisschen geäußert über den Druck, den er sich da ausgesetzt fühlt durch die Vertragssituation und durch die Bemerkungen von Toto Wolff, die kritischen nach dem etwas harzigen Start, sagen wir mal, in Mexiko. Aber das sollten wir tatsächlich für Pitwalk TV überlassen und aufsparen, weil ja Timo Rumpfkeil tatsächlich Valtteri Bottas seit Kindertagen ankennt. Also der kann sich da sicherlich höchst kompetent so einlassen, gerade wie Valtteri Bottas mit diesem Druck umgeht, aber auch aus Sicht von Lukas Luhr vielleicht, wie ein Rennfahrer allgemein so einen Druck empfindet. Das ist sicher ein sehr spannendes Thema. Schreib's dir auf und hinter die Ohren, dass wir das am Montag, wenn wir den Talk aufzeichnen, nicht vergessen.
Inklusive Porridge.
Inklusive Porridge. Dann also bis Montag.
Yeah. In einem neuen Blog auf der Internetseite pitwalk.de steht noch ein bisschen mehr, sowohl zum Frachtthema als auch insbesondere, was das für Folgen für die Mechaniker hat, deren ganz besondere Heldentaten, wir haben es gerade angesprochen, immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, übersehen werden. Jetzt werden sie plötzlich in den Scheinwerfer hineingedreht durch diese Nachtschicht, die sie dort haben erledigen müssen am gestrigen Tage. Ich habe da ein bisschen mehr zugeschrieben im Blog, auch ein bisschen was vielleicht zum drüber nachdenken, was man den Mechanikern antut und was man ihnen eigentlich nicht antun sollte. Gleichzeitig habe ich auch noch einmal dargestellt, was passieren muss, dass Max Verstappen künftig sich bei den letzten Rennen im Nahen Osten nur noch mit zweiten Plätzen begnügen kann und trotzdem Weltmeister wird. All das seht ihr im Blog auf der Internetseite pitwalk.de und wir hören uns dann am Montag wieder mit der nächsten Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin tschüss, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst ein paar positive Kommentare und gute Bewertungen da, Sternchen, Däumchen, Empfehlungen, Abos, alles gern genommen und dann bis Montag, euer Norbert Okenga.